Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Das lyrische Quartett diesmal zu Gast im Lyrikkabinett München. Ich begrüße Sie sehr herzlich, vor allem meine Mitstreiterin hier auf dem Podium, Jan Bürger von unserem Kooperationspartner, dem Deutschen Literaturarchiv Marbach, und die österreichische Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel außen. Birgitta Assheuer wird die Gedichte lesen und die Schriftstellerin Dagmar Leupold ist heute unser Gast. Lange Jahre leitete sie das Studio Literatur und Theater der Universität Tübingen. Ihr zuletzt bei Jung und Jung erschienener Roman Dagegen die Elefanten stand in diesem Jahr auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Mein Name ist Barbara Walster. Drei lyrische Neuerscheinungen stehen auf unserem Programm heute sowie eine Empfehlung von Dagmar Leupold. Marieke Lukas-Reinefeld, ein Shootingstar der niederländischen Lyrik, wie man jetzt immer hört, der kroatische Dichter Marko Pogacar sowie Michael Donhauser. Er ist 1956 geboren, lebt in Österreich und in der Schweiz. Seit 1986 publiziert er Lyrik, Prosa, Essays und übersetzt aus dem Französischen. Wie Gras heißt der neue Band bei Matthes und Salz, und ich höre da sofort den Psalm. Also diese biblische Sprache, machtvoll, im Brahms-Requiem, denn alles Fleisch, es ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen. Geht es Ihnen auch so, Jan Bürger, oder anders gefragt, was hat der Titel mit dem Band zu tun?
Ehrlich gesagt geht es mir gar nicht so. Also ich bin ja wie bekannt als jemand, der verhinderter Musiker ist, und wie wenn man sich zwischen Wagner oder Brahms entscheiden müsste, wie manche es ja getan haben, würde ich mich immer für Brahms entscheiden. Aber ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Ich hatte erstmal ganz banal, vielleicht liegt es daran, dass ich junge Erwachsene als Kinder habe, erstmal an Gras gedacht. Also wenn ein Titel heute ist wie Gras, dann denke ich tatsächlich an das, was heute auch oder jetzt in diesen Tagen auch debattiert wird, an Cannabis. Dann habe ich an Walt Whitman gedacht. Und diese große Tradition, da ist man diesen Gedichten vielleicht schon ein Stück näher, denn das sind Gedichte, die treten auf, als wären sie Prosa. Es sind so kleine Prosa-Blöcke, alle haben 5 Zeilen. Am Anfang dachte ich sogar, sie hätten exakt die gleiche Silbenzahl. Das stimmt nicht. Ich habe nachgezählt, also das variiert etwas. Man denkt erstmal, das sind kleine Prosa-Texte. Und wenn man an Walt Whitman denkt, ist es natürlich auch dieser Aufbruch des Verses weg von dem streng gebundenen. Aber am spannendsten und am naheliegendsten ist vielleicht auch tatsächlich, dass man über das Gras nachdenkt. Das reale Gras, das sichtbare Gras. Wenn man Donhauser ein bisschen kennt, hatte eine starke Affinität zur Phänomenologie. Und auch die Grashalme ähneln sich ja nur, wenn man sehr oberflächlich hinschaut. Jeder Grashalm ist natürlich so einmalig wie jeder Mensch. Er ist anders. Und das ist eben dieses Genauwerden, genau hinschauen. Das führt uns direkt dahin, dass es eben Naturgedichte sind schon. Und Natur- und auch Liebesgedichte. Wobei das Schöne oder das Aufregende ist, dass natürlich das irgendwie eng geführt wird. Also es gibt viele Blicke tatsächlich in den Garten, aber die werden besonders intensiv, wenn die offenbar von einem Uns, also zu zweit, erlebt werden.
Ich denke, da kommen wir nochmal hin. Dieses Uns und Wir ist ein Strang, der sich durchzieht, und dann aber auch das ganz, fast würde ich sagen, objektive, objektivistische, wo die Natur sich bewegt und ein Blick auf sie geworfen wird. Untertitel, da kommen wir jetzt, glaube ich, auch nicht drum rum. Legenden. Was haben diese Texte mit Legenden zu tun?
Mir war der Untertitel zunächst auch ein Rätsel. Und bis heute bin ich vielleicht auch zu so einer ähnlich naheliegenden Lösung gekommen für mich, die genauso naheliegend ist wie beim Gras, tatsächlich erstmal das reale Gras zu denken. Legenden normalerweise in unserem Alltag sind Erklärungen zu Exponaten, zu Bildern. Man hat ein Bild und hat dazu eine Legende. Und man kann, glaube ich, diese Gedichte, diese gleichförmigen Gedichte schon so lesen, mit dem schönen Moment, dass natürlich das Bild, das dort zu sehen wäre, dass das fehlt. Also wir haben im Grunde die Legende zu einem Bild.
Dagmar Leupold.
Ich habe auch an eine andere Legende gedacht, nämlich die bei Landkarten, ja, unten. Ja, also ist es, als ja. Sozusagen Orientierung, als Aufblick. Ja? Mhm. Das erklärt oder also gibt irgendwas an, was die Einschätzung sozusagen des zu Sehenden oder hier sozusagen Aufgezeichneten angeht. Ja, und das schien mir auch eigentlich ein sehr plausibler Gedanke zum Untertitel Legende. Aber beim Gras bin ich mir nicht so sicher, weil es ist ja wie Gras. Ja, also es ist ein Vergleich im Titel. Mhm. Aber, ja,
aber
kommen
es
wir noch
auch
zu.
Die Heiligenlegende. Ja, nicht? Also man könnte auch davon ausgehen, dass jetzt zwar die Form einer Erzählung gewahrt bleibt, aber es ist nicht wirklich eine Erzählung und es gibt auch keinen Wahrheitsanspruch, so wie bei einer Legende. Es ist eben Legende, also diese Vergangenheit, die hier beschworen wird, oder diese Visionen, die hier beschworen werden, die müssen nicht unbedingt der Realität entsprechen.
Ja, und diese Legenden, heiligen Legenden, sind natürlich beispielhaft. Und beispielhaft ist hier gar nichts. Hier ist nichts auf Lehre aus, es ist auch nichts auf Pointe aus, es ist auch nichts auf Anekdote aus. Das ist genau das, was alles nicht macht, ne? Insofern, glaube ich, sind unsere beiden Erklärungen, glaube ich, die plausibelsten, ja, die auch relativ eng beieinander liegen, muss man
ja
sagen.
Ja, es kommt etymologisch von legein, lesen, griechisch, ja, und er liest ja sozusagen diese Naturbilder. Deswegen finde ich am auffälligsten, weil wir schon das Wir und sozusagen das fehlende Ich angesprochen haben, das Fehlen eben so einer egozentrischen Instanz. Und es gibt immer wieder Wir, aber selbst das würde ich nicht personalisieren eigentlich, weil es eigentlich eher so eine Wahrnehmungsinstanz ist, ein Aufzeichnungsmedium, ja, das wie Klappe auf, Klappe zu diesen Blick uns erlaubt und dann eben wieder sich zurückzieht. Und wir ist dann irgendwie, also aus meiner Lesart zufolge, eher so ein Menschsein oder so, ja, also nicht identifizierbare Personen in den allermeisten. Auf jeden Fall fällt mir auf, dass die Wahrnehmung und das Wahrgenommene ungeheuer prominent ist im Vergleich zu dem Wahrnehmenden, wer auch immer das ist.
Na, ich habe das uns schon tatsächlich als so eine Art wahrnehmendes Paar gelesen. Und zwar auch, wenn man schaut, wie diese Gedichte gebaut sind, dann wirken die ja wie ganz winzige Räume. Das sind ja so Mikroräume. Und es gibt diese abgeschlossenen Räume, die das uns beschreiben. Oft ist es auch tatsächlich offenbar ein Paar, was irgendwie gemeinsam etwas wahrnimmt, indem es aus der Zeit springt, aus der normalen Alltagszeit. Und insofern scheint mir das schon auch tatsächlich ganz konkret manchmal zu sein.
Jetzt machen wir einfach hier an der Stelle einen kleinen Cut und Birgitta Assheuer liest, damit wir alle wissen, wovon eigentlich die Rede ist.
Licht war weit und klar der Morgen. Nach dem nächtlichen Gewitter, wie das Nicken, dann der Tropfen zwischen Vögeln, ihrem Zwitschern, da es füllte das Gezweig und stieg hell auf in die Bläue, die sich legte auf die Blätter, auf die Halme und das Blech der Fenstersimse. Einer Säulenhalle glich, mit den Reihen hoher Nussbäume der Garten, wo Tische standen und Bänke im verdorrten Gras, während vereinzelt Rosenblüten am Fuß einer Mauer und Schütter wie Gemurmel oder knirschend unter den Schritten der Kies im Staub der Wege lag.
Danke, Birgitta Assheuer. Sämtliche Gedichte des Bandes sind Fünfzeiler. Oft, wie bei dem ersten in dem Fall, Licht war weit, mit den für Dunhauser sehr typischen Inversionen. Und dann, ich habe es eben schon angedeutet, wieder einfache Aussagesätze. Wie würden Sie das beschreiben, Daniela Striegel? Ist das einfach eine formale, serielle Komposition, ein Prinzip, das er in diesem Buch durchhält?
Es gibt natürlich einen kompositorischen Willen. Es gibt sozusagen Leitbegriffe, die immer wieder auftauchen. Also zum Beispiel Regen, Nebel. Dann gibt es Verben wie wehen, wanken, vor allem sinken. Also das ganze Bedeutungsfeld der Vergänglichkeit ist natürlich prominent besetzt. Und es gibt auch eine gewisse Konsequenz, diese Phänomene einzufangen. Aber was mir aufgefallen ist, es ist dann interessanterweise in diesem Bemühen auch inkonsequent. Also es gibt Sätze, die stimmen grammatikalisch, die sind korrekt. Und dann gibt es welche, die meandern sich so ins Nichts. Das ist natürlich Absicht, aber es irritiert auch. Also es gibt einfach Sätze, die schauen so aus, als würden sie stimmen, als würden alle Satzglieder an ihrem Platz sein, aber man kommt zu keinem Ende damit. Und natürlich ist das auch ein Abbild dieser Wirklichkeitswahrnehmung, wo das auch nicht greifbar wird. Also es geht ja offensichtlich darum, dass etwas vergangen ist oder etwas Vergangenes wieder in Erinnerung gerufen wird und alles ist flüchtig und deswegen sind diese Sätze, obwohl sie auf den ersten Blick wirken, als wären sie in Stein gemeißelt, eigentlich genauso vergänglich wie das Gras. Es gibt diesen Psalm, es gibt auch eine Stelle bei Jesaja, der Menschen Tage sind wie Gras. Also das ist natürlich das Thema des Bandes.
Es gibt eine Zeile von Dornhauser, da sagt er einmal, alles Sagen war ein Sehen, war ein Zögern. Und ich glaube, dieses Zögern ist genau das, was Sie jetzt beschrieben haben, dieses Zögern oder das Leerlaufen oder das Nicht-Ankommen. Also das scheint für mich auch die Verfahrensweise zu sein.
Ja, sehe ich auch so, vielleicht im Anschluss an Frau Striegels Äußerungen auffällig. Oder mir ist aufgefallen, dass sehr viele dieser kleinen Notate mit dem Verb beginnen, mit dem Bewegenden, ja, und sowas wie ein Fluss oder ein See meandern oder sowas losstarten. Und häufig sind es mit dem Fachbegriff Anakolute, also Sätze, die eigentlich falsch gebaut sind, falsche Anschlüsse haben. Es gibt eine unglaublich auffällige Vermeidung von Konjunktionen, das heißt eben auch von logischen Verknüpfungen. Und ganz oft, wenn es so das sein müsste, ist es nur das, also mit zwei S. Ja? Und ich glaube, das hat eben genau damit zu tun, dass es auf was Werdendes schaut, auf was Vergängliches schaut und das ist nicht abschließbar. Ja, und sozusagen ein falsch gebauter Satz, ein Anakolut, ist auch nicht abschließbar. Und er ist auch nicht hierarchisch organisiert, was Konjunktionen leisten. Ja? Und insofern ist es so ein, ja, es hat wirklich so ein Aufblende, Abblende, Aufblende, Abblende. Und also für mich tritt, wer das sieht, wer das haptisch, olfaktorisch, akustisch erfährt, sehr, sehr zurück zugunsten eben dieser aufleuchtenden und dann schnell wieder verschwindenden Bilder.
Das hat auch was Somnambules, ne?
Ja, es hat aber auch, es hat natürlich auch eine ganz klare formale Seite. Also die treten auf als Prosa, diese kleinen Texte, aber sie sind extrem rhythmisiert. Und wenn wir auch tatsächlich diese Inversionen denken, die jetzt schon mehrfach beschrieben wurden, das ist ja etwas, das ist uns eigentlich vertraut, aber es ist uns vertraut zum Beispiel aus den Übersetzungen von Voss, im Grunde aus den Übersetzungen antiker Texte, dass man eben tatsächlich das Verb nach vorne zieht, ne, so wie er das auch macht. Und das Aufregende an diesen Texten ist, die kommen ja so schlicht daher. Ne, es gibt diese Bewegung ins Offene, aber sie bauen es auf und halten es die ganze Zeit aus, einen formalen Widerspruch. Und das ist eben einerseits dieser sehr begrenzte Prosaraum und dann diese ganz klare Rhythmisierung. Eben Birgitte Assauer hat es nicht so übertrieben gelesen, aber wenn man sich's vor Augen führt, Licht war weit und klar, der Morgen nach dem nächtlichen Gewitter, da hören Sie, wie stark das rhythmisiert ist. Und das ist bei fast allen Texten so. Also die Verse sind verborgen im Grunde und dadurch haben sie diese Bewegung ins Offene.
Ja, und was mir noch auffällt, ist eine große Betonung von Gleichzeitigkeit, von Simultanität. Also während ist die Antikonjunktion, die sehr, sehr oft auftaucht. Ja, also gleichzeitig findet so ungeheuer viel statt, was wir über verschiedene Sinnesorgane wahrnehmen, hörend, sehend, fasslich und so weiter. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Organisationsprinzip, diese Simultanität, Synchronizität zu übersetzen in eine Satzstruktur.
Also ich würde auch meinen, dass Donhauser geradezu penetrant mit Alliterationen arbeitet und mit Assonanzen. Also in manchen Exemplaren ist es schon direkt zu dick aufgetragen. Also es klingt schon fast wie ein Wagnerscher Stabreim, wie ein Libretto-Ausschnitt. Und jetzt komme ich auch zum Kritischen, weil es ist natürlich sehr viel Schönes drin. An einer Stelle gibt es aber den Ausdruck verheerend schön. Und für mich sind etliche dieser Texte auch verheerend schön, weil was ist das, was mich leicht irritiert? Also ich schätze Donhauser sehr, auch diesen einen Roman, den er geschrieben hat, der ist ja eigentlich hauptsächlich Lyriker, aber er hat Livia oder Die Reise, das ist ein Roman, der auch so ähnlich gebaut ist. Aber hier habe ich das Gefühl, dass dieses Vage, das er hier natürlich auch zelebriert, wo er eben mit der Syntax auch diese tastende Bewegung des Erinnerns nachahmt und sich ins Vage begibt, dass das auch dazu führt, dass mit der Betonung dieser Feier des Augenblicks eine gewisse Grenze zum Kitsch, sagen wir, berührt wird hier und da. Das hat so was Raunendes. Und das kann, wenn man das in einem durchliest, was man ja nicht muss, einen auch ein bisschen beklommen machen.
Naja, ich finde das, ich meine, es ist irgendwie ruppig. Ruppig sein ist einfach. Auf eine gute Weise pathetisch sein ist eigentlich viel, viel schwieriger und viel gewagter heutzutage. Das ist so ähnlich wie sich zum Glauben zu bekennen. Das ist etwas, was viel, viel wagemutiger ist heute, als wenn man eben Agnostiker ist. Ne? Und was er ja macht, er hat ja, wenn man jetzt guckt in Richtung Kitsch, das sind ja wirklich extrem schlichte Wörter, die er da nimmt. Er nimmt extrem schlichte Wörter. Durch diese starke Stilisierung schafft er auf engstem Raum relativ komplexe Sachen. Er versucht vielleicht auch aus schlichten Gesten tatsächlich wieder ein Pathos möglich zu machen. Und wir haben ja auch andere Texte, über die wir gleich noch sprechen, die auch pathetisch sein wollen. Die machen das ganz anders. Die machen das im Grunde naheliegend, dass man halt irgendwie jugendlich auftritt und mit der Faust auf den Tisch haut und dieses Pathos bringt. Das ist eine viel feinere Form des Pathos und vielleicht eine viel gewagtere. Oder der Kitsch muss vielleicht auch in Kauf genommen werden, damit man sowas überhaupt hinkriegt. Ein bisschen Kitsch ist ja vielleicht gar nicht so schlimm manchmal. Genau wie bei Brahms. Brahms ist auch manchmal eigentlich naheliegend kitschig und trotzdem kommen einem die Tränen oder gerade deshalb.
Ja, also der Kitschverdacht liegt immer wieder nah bei Donhauser, das hört man öfter. Er kann tatsächlich sowas nebeneinander setzen. Einen feierlichen Begriff wie Au, den benutzt keiner mehr in einem Gedicht heutzutage. Und daneben kommt dann der Streukies oder das Blech, was wir eben gehört haben. Also ja, er reibt es schon auch, oder?
Ja, vielleicht stimmt die Dosierung nicht immer. Also ich hätte jetzt Kitsch, glaube ich, nicht gesagt, aber kostbar. Ja, also dass es so ein kostbares Moment gibt, das dann immer mal wieder, das stimmt, angenehm gestört wird durch dann eben so einfach so ein Terminus wie Streukies oder so, ja. Und ich finde es in der Regel auch sehr gut austariert. Aber es gibt einige eben dieser kleinen Notate, in denen das Elegische schon wirklich auch sehr überwiegt, ja. Und das ist natürlich auch die Gefahr, glaube ich, bei 81 Legenden hintereinander. Deswegen ist, glaube ich, wirklich ein Buch, in dem sollte man nur blättern. Und zwar auch nicht in der Reihenfolge, sondern ja, damit sozusagen jedes Einzelne auch nochmal für sich wahrgenommen werden kann.
Ja, und das Wort kostbar ist vielleicht sogar sehr gut, denn diese Texte, die haben die Vorzüge und die Gefahren des Kunsthandwerklichen manchmal. Er ist handwerklich unheimlich gut. Er weiß ganz genau, was er da tut. Und manchmal ist es auch wie bei der Prosa, manchmal die Gefahr ist bei Christoph Ranzmeier zum Beispiel. Manchmal führt es auch zu einer Gefahr, dass man irgendwie, dass das Handwerkliche auch dann doch überwiegt und selbst ein Selbstgänger wird.
Also ich wage zu behaupten, bei Ranzmeier ist die Grenze definitiv überschritten
zum Kitsch. Im letzten Buch, das gebe ich ja.
Bei Tonhauser würde ich, habe gesagt, er berührt sie. Und was ich meine ist, das Präzise, das ich an ihm schätze, das vermisse ich hier manchmal. Zum Beispiel, wenn Sie nachschauen, eines dieser Wörter, das er hier immer wieder einsetzt, ist wanken. Und das wird aber manchmal einfach unpassend eingesetzt. Es passt nicht zu dem, was wankt. Es wird ihm aufgefallen sein, aber es entspricht nicht seiner sonstigen präzisen Arbeitsweise oder Beobachtungskunst. Also es ist etwas, wo ich mir gedacht habe, da hat er unbedingt das Wanken, wahrscheinlich weil vorher Wehen und Wallen oder so etwas kommt, muss das Wanken auch noch kommen und das passt aber nicht immer.
Und was ich auch noch sagen wollte, wenn man es tatsächlich in einem liest, dann fällt einem etwas auf, was einem wahrscheinlich nicht auffallen würde, wenn man blättert. Das ist, dass identische Szenen auftauchen, sich wiederholen, dann mit einem kleinen Dreh, mit einer Wendung, die nicht sehr groß ist, aber eine andere Blende vielleicht, um in dem optischen Bild zu bleiben. Und das würde man, glaube ich, nicht mitkriegen, wenn man das nur so sporadisch blättert.
Ja, ich fand das Durchlesen auch nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Und bei alledem, es gibt auch manche Sachen, die mir nicht so gut gefallen, aber bei alledem, ich muss sagen, mir war Donhauser immer lange Zeit nur als Name ein Begriff. Dann habe ich ihn einmal lesen gehört und war wirklich beeindruckt. Ich dachte, huch, das ist ein Dichter, den hast du übersehen. Und auch bei alledem, was man irgendwie kritisieren kann, das Niveau von diesen Texten und einige der Texte ist wie immer bei guten Lyrikbänden. Es sind natürlich nicht alle 81 gleich gut, aber es gibt so viele, die sehr gut sind, dass ich finde, dieser Lyriker, dieser Dichter sollte viel, viel bekannter sein, als er ist in der kleinen lyrischen Öffentlichkeit.
Michael Donhausers Band Wie Gras ist bei Matthes und Seitz Berlin erschienen und Sie finden die Angaben zu den Titeln, die wir heute im Lyrischen Quartett besprechen, auf der Website von Deutschlandfunk Kultur. Ein kroatischer Lyriker, Musiker, Lyrik-Festival-Direktor, Kritiker und Herausgeber von literarischen Zeitschriften. Marko Pogača. Seit 2005, da war er Anfang 20, erscheinen mittlerweile 5 Gedichtbände von ihm, 2010 der erste auf Deutsch. Jetzt wird es einen dritten Band geben, erneut von Alida Bremer übersetzt. Und daneben hat Pogača Essays, Kurzgeschichten, Reiseberichte veröffentlicht. 2 Anthologien kroatischer Lyrik hat herausgegeben und ist mittlerweile in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Dagmar Leupold, was macht ihn zu so einer gewichtigen Stimme?
Also ich kann das seriös nicht beantworten im Kontext sozusagen aller zeitgenössischen anderen osteuropäischen Lyrikern oder auch nur kroatisch oder serbokroatischen Lyrikern. Aber ich habe schon auch ein bisschen rumgelesen, beziehungsweise bei Lyriklaien mich umgehört. Das ist also ein riesiger Registerwechsel, Donhauser betreffend. Was mich wirklich sehr beeindruckt hat, ist eben die Brisanz und diese Wucht, die die Texte haben. Ja, zum Teil problematisch, weil es dann eben auch durchaus mal überinstrumentiert sein kann. Aber es ist jemand, der wirklich ungeheuer kühne Bilder findet und der sehr virtuos Sakrales und sehr Profanes mischt. Also wenn man sich einfach auch ein paar Titel anguckt, die Mikrowelle spricht oder das Feuerzeug. Es gibt also sehr, sehr viele Realien aus der Dingwelt in seinen Gedichten. Und was mich beim ersten Lesen sehr beeindruckt hat, ist eine geradezu verstörende Sinnlichkeit. Man hat fast das Gefühl, das ist was Haptisches, ja. Also wie im Barock, ja, wo die Buchstaben erhaben waren und man konnte sie anfassen. Und die Konkretion sozusagen der evozierten Welt, ja. Da gibt es aus meiner Sicht keinen transzendentalen oder metaphysischen Trost. Der Titel dieses Buchs ist ja Glossen gegen Gott. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, was soll eigentlich Glossen heißen, neben der Bedeutung, die wir kennen, also ironische, meistens ja Randbemerkungen, Anmerkungen, kommt es natürlich auch von Glossa, Zunge. Und dieser eigene Zungenschlag, der wird für mich auch sehr behauptet, ja. Und als ich den Titel las, musste ich an zwei Verse aus den Sonetten an Orpheus denken. Und immer wieder von uns aufgerissen ist der Gott die Wunde, welche heilt. Und da sind wir sozusagen bei einem aus meiner Sicht Hauptthemen von Pogacar, die Wunde. Die Wunde kommt erstens im Titel sehr, sehr häufig vor, dann aber eben auch einfach in den Versen. Ja, mal ist es wirklich ein Topos im wahrsten Sinne des Wortes, ein Ort, den kann man begehen. Ich habe mir mal ein Zitat rausgeschrieben, offenes Fenster, durch das die Welt eintritt zum Beispiel. Oder es wird Urkunde genannt, also was bezeugt und belegt. Also Wunde ist für mich der Begriff, um den sich alles dreht. Und da würde ich jetzt auch mal ein bisschen vorsichtiger sein als Alida Bremer, die übrigens großartig übersetzt hat, finde ich. Die ja sagt, er ist sozusagen der Erneuerer der kroatischen Poesie. Weil unter den Zeitgenossen, die ich jetzt noch so ein bisschen bei Lyriklein gelesen habe, habe ich schon auch Gemeinsamkeiten entdeckt. Also gerade Thema Wunde, eine junge Lyrikerin, Maria Dejanovic, spricht von den Wunden auf den Knien der fußballspielenden Kinder, die auf Minenfeldern spielen. Oder von den Gedichten, die ich lesen konnte, die in deutscher Übersetzung da waren, Monika Herzeg, Hasentod, Schonzeit, Jagd, das sind so Titel. Ja. Das heißt, diese Verwundung, die ganz sicherlich auch mit den Balkankriegen noch zu tun hat, die ist sozusagen als Thema oder als Zeitsignatur nicht zu überhören und nicht zu übersehen. Und Pogacar hat selbst fürs Goethe-Institut einen kurzen Essay geschrieben zum Ukraine-Krieg und hat eben gesagt, diese Unschuld, mit der Kafka noch diesen Eintrag machen konnte am 2. August 1914, nachmittags Schwimmschule, nachdem der Krieg ausgebrochen war, die habe diese Generation oder wir alle nicht mehr nach den zwei Weltkriegen und nach 9/11 auch nicht und jetzt erst recht nicht. Und das ist dann doch was, glaube ich, was sozusagen den Chor der neueren kroatischen Zeitgenossen erweiterbar aus der europäischen Lyrik ausmacht.
Sie haben schon erwähnt, diese Bildlichkeit, mit der er umgeht. Man hat, also mir geht es jedenfalls so, beständig das Gefühl, er illustriert den Lautréamontschen Satz vom Zusammentreffen der Nähmaschine und eines Regenschirms auf dem Seziertisch. Also das ist immer, produziert er Verblüffung, befremdliche Konstellationen, nicht nachvollziehbare Bilder, also in die man sich dann irgendwie erst hineinbegeben muss, wie vielleicht auch in einen Raum. Wie ist es Ihnen da beim Lesen gegangen?
Also ich war sehr beeindruckt. Für mich war das eine Entdeckung. Ich habe ihn nicht gekannt. Ich hatte auch Assoziationen zum Beispiel zu Yannis Ritsos, zum griechischen Lyriker, mit dieser Sinnlichkeit, die Dagmar Leupold schon erwähnt hat, und mit der Nähe des Mythos zum heutigen Alltag. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was er sehr selbstverständlich hineinbringt. Die große Geschichte, den Krieg, die Gewalt, also das ist alles sehr gewalttätig. Und auf der anderen Seite war schon die Rede von der Zunge. Die Zunge ist natürlich auch ein erotisches Objekt in diesen Gedichten, also wenn Sie sinnlich sind. Wenn das lyrische Ich ein männliches sein soll, dann ist das eine schwule Welt, eine Liebesgeschichte, ein eheähnliches Verhältnis, das offenbar schon im abkühlenden Zustand sich befindet. Und auch das spielt eine Rolle. Also wirklich alle Ebenen werden miteinander vermischt. Ich habe mir herausgeschrieben, das erste Gedicht, die Syntax, da wartet man irgendetwas Poetologisches. Und das heißt darin auch, es spielt offenbar zu der Zeit der Pandemie. Es ist vom tödlichen Virus die Rede. Und es heißt, also die beiden Liebenden lassen nur noch die Rechtschreibung als einziges Gesetz gelten. Und dann heißt es wörtlich, die Lebenden waren kalt und fern, die Eier brutzelten, die Zeitung raschelte, die Toten waren nah. Ich glaube, nach diesem Rezept macht er das öfter, dass einfach so eine alltägliche Frühstücksszene vermischt wird mit eben, ja, den letzten Dingen. Es geht ja und Gott. Also Gott ist sehr präsent, indem er abwesend ist in diesen Gedichten.
Darf ich da ganz kurz was konkreter zu ergänzen? In dem Gedicht Wilde Handflächen heißt es auch mal, den Elenden ihre Götter geben. Also sozusagen, das ist ganz anti-Rilkisch. Ja? Da gibt es keine Versöhnung mehr, sondern das ist ein Sedativum. Ja? Und mir fiel eigentlich beim Lesen von Pogacars Gedichten das Wort von Peter von Matt ein, dass ein literarischer Text ein leidenschaftliches Ereignis sei. Und das hat sich für mich sehr, sehr bewahrheitet. Also diese Leidenschaft, ja, die vielleicht auch manchmal übertreibt, über irgendwas hinüberschießt. Und es ist auch sehr explizit, also auch sexuell sehr explizit. Es ist nicht Etepetete an keiner Stelle. Ja. Das ist schwer beeindruckend.
Und doch sagt er, ich verfasse kalte Gedichte.
Ja, und ich weiß nicht, ich möchte mal vielleicht ein bisschen dagegenhalten. Ich war auch erstmal ziemlich geplättet von den Gedichten beim ersten Lesen und finde auch vieles eindrucksvoll. Habe mich dann aber gefragt, was wäre, wenn wir diese Texte loslösen von der Biografie des Autors, die wir kennen? Was wäre, wenn es jetzt Texte wären, die ein junger, vielleicht homosexueller Mann zwischen 20 und 30 westdeutsch sozialisiert uns vorgelegt hätte? Und dann hätten wir vielleicht gesagt, wenn jemand mit Begriffen wie Wunde kommt, wenn jemand dauernd vom Tod redet, wenn jemand dauernd von Lust redet, dann ist es im Grunde ja keine Sinnlichkeit mehr, die literarisch realisiert ist, sondern es ist eine Sinnlichkeit, die ganz stark behauptet wird, die geradezu rausgeschrien wird. Und wenn wir dann Sätze haben, wir können das mal also lesen, ohne jetzt den biografischen Hintergrund. Da gibt es Verse, das ist wild herausgegriffen aus dem Gedicht Die Falle. Eine Wunde ist eine Freude. Erstmal, eine Wunde ist eine Freude. Gut. Landzunge des Körpers im weichen Tod. Was ist dieses riesige, weiche Tod? Eine Wunde Volltreffer. Jetzt hat man beim nächsten Wort den Eindruck, der Autor zweifelt vielleicht selbst an dem, was er macht. Er klebt schnell ein Lotto hinten ran. Also eine Wunde Volltreffer, Lotto. Das geht dann weiter. Postkarte aus der Fleischlust. Also, wenn man es homosexuell liest und die Wunde als drittes Geschlecht und so weiter, dann ist es, denke ich, der stärkste Kitsch, den man so im Männerschwarmladen kaufen kann, ne?
Also ich habe die Biografie des Autors gar nicht gekannt, muss ich sagen. Also ist klar, der Name verrät schon, er kommt also wahrscheinlich aus dem ex-jugoslawischen Raum. Aber sonst wusste ich eigentlich von ihm gar nichts. Und auch die erotische Konstellation hat sich erst beim Lesen ergeben. Dieses Wechselbad, auch dieses Wechselbad der Register, das ist einmal ganz ernstes und einmal ganz pathetisch, nämlich jetzt auch im wörtlichen Sinn von Pathos, von Leiden, verbunden mit der Wunde. Und dass jetzt zum Beispiel zwischen Volltreffer, also dem Krieg und dem Lotto, hin und her wechselt, das ist natürlich, Sie mögen ja das Wagemutige, das ist auch etwas kühn gemacht, aber ich finde, dass es funktioniert. Es funktioniert, weil er immer wieder auch auf den Boden kommt und er hat ja auch Humor. Also das darf man auch nicht vergessen. Zum Beispiel zu Gott noch eine Fußnote. Nichts auf der Welt ist von Gott außer Orangen, heißt es in einem Orangengedicht. In diesem Gedicht ist es eine kleine, aber finde ich wirkungsvolle Pointe.
Und ich finde auch, dir widersprechend, es gibt auch einen analytischen Strang, also die Auseinandersetzung mit Ordnungssystemen, also Alphabet, Syntax, Interpunktion und Kalender, das ist ja auch durchgehend neben dem Wundetopos, ja. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, also wie er sozusagen zeigt, dass die kollabieren, ja, indem er sie dann halt in irgendwas Popkulturelles, Schnoddriges mit einbaut, das heißt einmal Bierfahnen des Sommers, also der Kalender wird immer wieder oder Zeit immer wieder als die Verräterin, als die Betrügerin denunziert. Stichwort Humor, die Langeweile zieht vom Himmel auf die Terrassen und Partys um. Also ich wusste auch nichts, ich hatte wirklich keine Ahnung. Das hat sich mir über die Lektüre erschlossen, dass es so einen homoerotischen Aspekt zum Beispiel gibt. Ich habe aber bewusst mir vorher seine Biografie nicht angeguckt und wäre also überhaupt nie auf die Idee gekommen, jetzt zu sagen, das ist eine Illustration, ja, dieses Lebens und dann noch in einem Land, das die letzte kriegerische Zerstörung noch nicht lange hinter sich hat. Also das sind Ergebnisse der Lektüre und nicht der Kenntnis der Biografie.
Birgitta.
Das Licht braucht lange. Schon wieder betrügt der Frühling. Langsam steigt die Morgendämmerung auf. Schnauft im Treppenhaus, wie die seit ihrer Kindheit übergewichtige Nachbarin, die Gleichaltrige, die du nie als Frau wahrgenommen hast. Das Licht braucht lange. Die Tage geprellt um ihren Tageslohn, die mageren Tage auf Mindestlohn haben ihre Schicht beendet. Das Fließband des Kalenders sagt Frühling, apodiktisch, obwohl es sich um ein neues Komma des Winters handelt. Bei uns, im Norden, Im Norden, wo die Flämmchen des Gasofens die Sonne einholen, unter der sie sich mit der blauen Flamme des Herdes verweben, auf dem der Kaffee kocht und neben ihm der Topf voller Blutwürste, blau mit weißen Punkten. Und wir gehen einfach über den Verrat des Kalenders hinweg, per Dekret unserer inneren Partei, fokussiert auf die Basis, die sich ihrem Ende nähert. Eine Afterparty crashen ist wie ein Trauermahl crashen, nur vornehmer. Flüsterst du über die Tasse, während die Liebesvorräte ausdünnen und der Kaffee den Satz der Nacht wegspült und ihn durch seinen eigenen Satz ersetzt. Danach ziehe ich die Gardinen auseinander und sehe, dass jetzt wirklich die Morgendämmerung am Himmel thront, eng und unruhig, schön wie ein Fallbeil in Flammen, der Aufruhr der Holzkohle.
Danke, Birgitta Assauer. Ja, an manchen Stellen habe ich mich ja gefragt, ob das nicht Postpunk ist, auch gerade bei den Titeln und auch Hamlet, die klassische Mausefalle, auch als EKG notiert oder was die Mikrowelle gesagt hat, hat Dagmar Leupold eben schon kurz erwähnt oder die ungesunde Mystifikation einer alltäglichen Szene ganz an der ansonsten festen Linie des Gedichts vorbei. Man könnte es fast auch wie ein Rap sich vorstellen, ja, so eine Überschrift.
Ja, ja. Kein Schaden, finde ich. Er ist ja auch ein wilder Eklektiker, ja. Also er sammelt überall alles zusammen, Bricolage zusammengebastelt. Aber das ist genau für mich eine der Attraktionen. Und es ist hin und wieder mutwillig, aber es ist nicht willkürlich. Also für mich ergibt sich immer auch, also jetzt auch in dem gerade wunderbar vorgetragenen Gedicht Das Licht braucht lange, gibt es ja auch nochmal so eine Parteirhetorik, ja, die eben auch wieder aufgenommen wird wie so ein fernes Echo. Also ich finde, das ist ein großer Erkenntnisgewinn aus dieser Mixtur, für mich erwächst und von mir aus ja. Postpunk.
Es ist natürlich punkig und er schafft aber auch Dinge wirklich, die ich sehr schön finde. Also ich finde gerade diese Zeile, wo er dann da hinkommt und dann, er beschreibt den Morgen und diese Verweigerung des Frühjahrs und dann kommt er zu dieser Zeile, dass jetzt wirklich die Morgendämmerung am Himmel thront. Das thront, ist dort so gut gesetzt. Wenn ich dann aber weitergehe, dann werde ich schon wieder manchmal ein bisschen skeptisch, wenn ich drüber nachdenke, dann kommt dieses Fallbeil in Flammen. Warum ausgerechnet ein Fallbeil? Ne? Das ist wieder so dick aufgetragen. Das ist dann wirklich Punk, nochmal ein dicker drauf.
Ja, Sonnenaufgang ist was Pathetisches.
Aber ein Beil in Flammen wäre aber ein Fallbeil auch noch. Da ist die Guillotine gleich da und Französische Revolution.
Also dann wäre es Guillotine, ja, da steht aber Fallbeil. Und ja. Das ist jetzt Alida Bremers Entscheidung, ja. Kann das Original nicht beurteilen. Aber,
hier ist manchmal echt ein bisschen zu dicke.
Ja, es wird dann gerettet, also durch eine gewisse Schnoddrigkeit, nicht? Also das ist schon eine Attitüde. Aber es gibt ja auch sowas wie überzeugende Attitüden. Also Attitüden, die keine Verwandlungen sind, wo jemand sich verkleidet und nicht mehr er selbst ist, sondern eine Attitüde, die mit dem Selbst amalgamiert zu einem glaubwürdigen Ich wird. Und den Eindruck hat man, wenn man diese Texte liest, dass sich da nicht einer die ganze Zeit verstellt, sondern dass er diese Sprünge und diese wilden Ritte durch die städtische Welt und durch die Natur, dass er die macht auf einem Persönlichkeitsfundament, das er selbst auch wieder in Frage stellt. Also allein das, was er über die Orangen schreibt, also ich komme nochmal auf diese Orangen, das hat mich fasziniert. Es gibt alle Assoziationen von weiblichen Brüsten eben angefangen bis hin zu dieser göttlichen Rundung der Orange. Mich begeistert einfach diese Ungeniertheit. Man kann das natürlich auch so auffassen, dass er schaut, wie er die Leser beeindrucken kann, aber ich habe eher den Eindruck, dass er sich einfach nicht drum schert, ob das jetzt zu viel ist, dieses Fallbeil.
Nee, im Gegenteil. Ich glaube, er findet das eigentlich gut, dass es zu viel ist. Ich meine, das kann ich jetzt hier mal versuchen, diese Frage als einziger Mann heute in der Runde. Es gibt ja so durchaus einen Punkt, es geht mir oft so bei mittelosteuropäischen Autoren, wenn ich sie lese und manchmal auch sehr mag, bei Andrzej Staszczuk, dem großen polnischen Phänomenologen, kann man sagen, ist es mir schon oft so gegangen, dass ich ihn vor 20 Jahren sehr gern gelesen habe, was sehr beeindruckt war, dann aber es irgendwann auch ein bisschen zu testosteronlastig fand, ein bisschen dieses ausgestellt, tatsächlich so eine Macho-Masche, die das auch ein bisschen hat, merkwürdigerweise. Und geht es Ihnen nicht auch manchmal so? Dass
Nein, ich bin da offenbar toleranter, was Testosteron in der Lyrik betrifft. Also ich finde, es hat natürlich etwas Leidenschaftliches. Jetzt gibt es ja so viel rationalistische Lyrik und verkopfte Lyrik, der ich jetzt auch nicht ihr Existenzrecht absprechen möchte, aber man erholt sich irgendwie auch mal von dieser Art von Lyrik, wenn man diese Verse liest. Also es gibt
ist es nicht ein bisschen so wie, diese vielen Berichte über das Darknet im bürgerlichen Feuilleton. Manche werden ja auch geschrieben von späteren Büchnerpreisträgern. Es ist ja auch eine Masche. Seht mal, das traue ich mich, so sinnlich bin ich, so, ich wage mich sogar in die Pornozone vor.
Nein, da würde ich also wirklich widersprechen. Ich glaube, das Gedicht Coda, da zum Beispiel werden alle möglichen erosiven, korrosiven Prozesse beschrieben. Es wird keine Dorfidylle ausgemalt. Es gibt Zahnverlust, Fäulnis, Gerinnung. Und es wird aber eben immer, und da ist der Unterschied zu Stachuk aus meiner Sicht, es gibt auch immer Ironie. Und für mich ist also dieses, was man eventuell sagen könnte, ist defätistisch, also keine Rettung nirgends, geht für mich einher mit einer großen politischen Hellsichtigkeit, ja. Also diese Verfallsprozesse sind ja auch politische oder gesellschaftliche Verfallsprozesse. Und also Testosteron finde ich da sehr wenig. Es gibt zum Beispiel einen wunderbaren ironischen Titel, den Stachuk nie, wenn er dichten würde. Das entflohene Schaf des Jahres legt seine Köttel in den Mund des Präsidiums des kroatischen Privatisierungsfonds. Ja.
Wunderbar.
Also,
wunderbar.
Ja. Und das rettet eben, also ja, die Gefahr, die du wahrscheinlich richtigerweise siehst, aber du siehst sozusagen nicht, wie sie konterkariert wird. Ja.
Ich lasse mich ja gern überzeugen.
Marco Pogacars Glossen gegen Gott sind zweisprachig. Alida Bremer, wir haben es schon erwähnt, hat den Band übersetzt und erscheinen wird er dieser Tage bei der Edition Korrespondenzen in Wien. Marieke Lükas-Reinefeld. Vielleicht ist Ihnen der Name schon einmal untergekommen. Reinefeld sollte nämlich Anfang 2021 The Hill We Climbed, Amanda Gormans Inaugurationstext zu Joe Bidens Amtseinführung, übersetzen und wurde damals angegriffen, weil er ein Kriterium nämlich nicht erfüllte, schwarz zu sein. Reinefeld hat damals hingeschmissen und die Feuilletons diskutierten nicht über Reinefeld, sondern darüber, wer übersetzen darf, unter welchen Bedingungen, wer übersetzen soll und wer nicht. Marieke Lükas-Reinefeld ist Anfang 30, eine nicht-binäre Person, die mit er adressiert werden möchte. Ein Schriftsteller, der mit seinem Debütroman gleich den internationalen Booker-Preis 2020 erhalten hat. Mit 24 Jahren veröffentlichte er den Gedichtband Kalbskummer und 2019 erschien Phantomstute. Beide Sammlungen hat jetzt der Surkamp Verlag als Doppelband herausgebracht. Was für eine Stimme gibt es da zu entdecken, Daniela Striegel?
Eine sehr unsichere und gleichzeitig feurige Stimme. Also eine Stimme, die sich immer wieder ihrer Mittel versichert. Wir haben es wieder mit einer erzählenden Lyrik zu tun. Also ganz anders natürlich als bei Donhauser, aber es ist eine Lyrik, in der das Imperfekt dominant ist. Es sind lange Gedichte, fast alle sind lange Gedichte. Und es ist die Stimme eines, damals müsste man sagen, Mädchens. Denn diese Verwandlung oder dieses Bekenntnis zum Schriftsteller, zum männlichen Geschlecht, datiert von Anfang dieses Jahres. Also es geht um ein Mädchen, das sich in seiner Mädchenhaut, um es sozusagen, nicht wohlfühlt und das diese verschiedenen Rollen ausprobiert, also das, was wir alle in der Pubertät kennen, wenn der Körper zu eng wird, wenn der Körper nicht passt, wenn die geistige Entwicklung, die körperliche Entwicklung miteinander kollidieren, das ist hier eben noch zusätzlich dadurch verschärft, dass dieses Mädchen, das auch gerne ein Bub sein würde, irgendwo in Holland auf dem Land in einer sehr gläubigen, sehr religiös grundierten Umgebung aufwächst. Das sind für mich Gedichte, die ich nicht wirklich in allen Bildern verstehen kann, die mich also immer wieder ausbremsen, bevor ich überhaupt zu einem Schluss bezüglich irgendeines Bildes gekommen bin, kommt schon das nächste und reißt mich irgendwie mit. Sie sind auch Gedichte, die einem sehr nahe gehen. Man hat wirklich das Gefühl, es wird hier ein Mensch zerrissen, ein junger Mensch, der noch nicht weiß, wo er hingehört, wird von verschiedenen Ansprüchen an sich selbst, von den Ansprüchen der Familie, des Vaters, der Mutter zerrissen.
Es ist viel vom Draußen und vom Weggehen die Rede, von Fragen, die man in diesem Alter auch in Alltagssituationen hat. Aber eigentlich hat man doch den Eindruck, dass das Innen der entscheidende Ort ist in diesen Gedichten. Also das Innen der Gedanken, der Reflexion über die Welt, die jugendliche Einsamkeit, Melancholie.
Da spielen auch Schnecken so eine große Rolle, nicht? Also das Schneckenhaus würde dafür sprechen, dass dieses Haus als Utopie einer Geborgenheit, das heißt, es geht eben, wie es einmal heißt, ums Wohlbefinden. Also dass dieses Haus, das man mit sich nehmen kann, das nicht irgendwo steht, sondern das transportabel ist.
Ja, und sie sind zweigeschlechtlich.
Und sie sind zweigeschlechtlich.
Beziehungsweise das Geschlecht entscheidet sich im Moment des Geschlechtsaktes. Mhm. Und das ist ja auch tatsächlich in der ganzen homoerotischen Lyrik so ein Topos, ne? Mindestens seit 100 Jahren.
Auch die Raupe und der Schmetterling spielt in einem anderen Gedicht eine Rolle.
Und die Heckenschere sozusagen als Gegenprogramm, ja, im Schneidern dieses Hemdes und auch später nochmal eben in dem Kindersorgetelefon, glaube ich, geht es um dieses Gestutztwerden, ja, und weil Sie gesagt haben, Innenräume, und ich glaube, da muss man auch sagen, die Familie auch, also ja, jetzt nicht das Innere reflektieren, sondern eben auch dieser Binnenraum der Familie ist für
ein
mich
enger ein Kosmos, ganz, ja.
Genau, ja.
Mhm. Das Dorf auch, ne? Familie ja, weiter als ja, Dorf auch. Ja, ja.
Brigitta, lass uns was hören, bitte.
Nie mehr aufwachen. Wenn Aufwachen nicht mehr zur Außenwelt wird, die Tage nur noch im Innern entstehen, Augenlider wie Kinoleinwände, auf denen Trailer flackern, Mutter schneidet in Lebensgröße am Küchentisch mit der Heckenschere deine zu großen Herrenhemden in Streifen, wiederholt andauernd Ballett, du solltest Ballett machen. Finale für Vater, der in dem Tonfall, mit dem er die Schafe zwischen vier Zäune buxiert, sein Kind zum ersten Mal Sohn nennt. Ein Zwinkern mit kurzer Verschlusszeit, aber eingefangen. Jeden Morgen schmierst du dir Rasierschaum ins Gesicht, knetest daraus einen Bart, an den Wangen der Abdruck klebriger Laken, die vorher Mundwinkel bedeckten, an denen der Schrei von gestern noch festgebacken war. Wer schert sich schon drum, wenn jemand dauernd lautlos den Mund öffnet? Draußen laufen Frauen herum mit Hälsen wie Luftentfeuchter. Eh du dich's versiehst, liegst im Aufwärmbecken ihres Schoßes, Tränen aus dem finstersten Teil, den Keller aus dir herauströstend. Luftfeuchtigkeit hat vor allem mit den verschiedenen Arten zu tun, wie wir den Atem ausblasen. Du schiebst dir die Haare hinters Ohr wie die Hälften eines Vorhangs, damit die Show beginnt. Wie fängt ein Tag an, der keine Eröffnung hat? Der nicht sagt, noch 5 Minuten, gib alles. Das Publikum wünscht ausschließlich Unbehagen. Unterdessen in Kleid oder Anzug geschmissen, heute bist du das Mädchen, das nichts verpassen will, die, wenn sie gerade nicht tanzt, nicht weiß, wie sie sich bewegen soll.
Danke, Birgitta Assauer. Ja, in dem Fall tatsächlich, heute bist du das Mädchen. Also die Texte sind älter als der Wandel. Sie haben, Daniela Strigel, eben schon sehr deutlich gesagt, es geht sehr viel um die Unsicherheit, überhaupt diese Position in der Welt zu finden oder einen Ort, der nicht einengt. Dieser Abschied von der Kindheit. In diesem Gedicht kam das jetzt nicht so raus, aber oft ist das ja auch eine kindliche Sprechhaltung, die wir hören. Wie weit trägt es?
Es hat auch was Altkluges manchmal, ja, nicht? Stimmt. Also es ist kindlich einerseits, andererseits altklug. Es ist eigentlich sind sehr, es kommt darauf an, wie man es jetzt gewichtet. Man könnte auch sagen, es sind sehr reife Gedichte, weil es sind ja 2 Bände in einem. Zwischen den beiden Bänden liegen 4 Jahre. Und sie damals, Marieke Lückers-Reinefeld, damals eine junge Autorin mit dem ersten Band, war 21. Und es wirkt nicht so. Also es liest sich sehr erwachsen, trotz dieser kindlichen Thematik. Man könnte die Frage stellen, warum Suhrkamp eben beide doch umfangreichen Bände in einem großen Kompendium zusammengefasst hat. Man kann auf diese Weise natürlich auch schauen, ob es eine Entwicklung gibt. Ich glaube, dass sich diese Thematik der Identitätssuche noch zugespitzt hat im 2. Band.
Ja, das sehe ich auch so. Entschuldige. Und ich habe es auch eigentlich nicht als kindlich gelesen, aber es gibt sozusagen kindliche Zutaten. Ja? Die Schnecke, auch irgendwie der braune Apfel, Kaugummi, Hausarrest, das sind ja Mickey Begriffe Maus aus der T-Shirt. Schulzeit, Mickey Mouse T-Shirt. Und das kontrastiert also auf verstörende Weise mit dieser Passionsgeschichte, die erzählt wird, ja. Dass ja eigentlich die Zutaten einen auch eher so beruhigen könnten, ja. Also häusliches Familienleben, Mutter macht, Vater macht. Und mir hat in diesem gerade vorgelesenen Gedicht Nie mehr aufwachen das Bild des Films, des Trailers sehr gefallen, ja. So als würden eine Unzahl von Trailern laufen und es ist nicht ganz klar, was ist der Hauptfilm, ja. Also kindlich nicht im Ton, sondern maximal in der Gegenständlichkeit.
Und kindlich und gar nicht naiv in den literarischen Mitteln. Denn wenn wir genau hingucken, sind diese Texte ja sehr gut gebaut. Nicht alle gleich gut, aber ich fand diesen ersten Band ein echtes Erlebnis. Also ich habe das wirklich mit großer Irritation und auch in jeder Hinsicht, also literarisch als auch emotional, neue Dinge entdeckt, auch tatsächlich neue Wortkombinationen. Und wenn wir das Gedicht anschauen, was wir gerade gehört haben, dann sieht man sehr schnell, wie gut es gebaut ist. Es sind eben nicht nur die Trailer, die assoziiert werden mit den Kinoleinwänden, sondern es taucht sofort die Leinwand als Küchentuch auf, dann die Heckenschere, die wieder das Hemd, was jeder die Leinwand ist. Dann gibt es später diesen Rasierschaum, der ja verkehrt aufgesetzt wird, nicht um den Bart wegzunehmen, sondern um einen Bart zu simulieren, der wiederum zur Leinwand wird. Es ist ungeheuer gut gebaut. Aber dann kommen auch, ja, und dann kommen auch wieder Bilder da hinein, irgendwie Frauen mit Hälsen wie Luftentfeuchter. Ja, wie da denkt aus? Man erstmal, hey, ja, Luftentfeuchter haben vorstellen. So ein merkwürdiges, schmuddeliges Rohr. Aha. Oft das so in den Raum hineinhängt.
Aha. Ja, also ich denke das nur an Duft-B-Feuchter. Ja. Also. Aber die Feuchtigkeit spielt überhaupt eine Rolle.
Ja, aber das, ich finde das Bild großartig. Ja. Das finde ich wirklich großartig. Aha. Und ich glaube, das erklärt für mich, wenn ich jetzt genauer hinschaue, warum ich so richtig eingenommen war bei der ersten Lektüre. Beim zweiten Band hatte ich dann manchmal ein bisschen mehr Schwierigkeiten, aber ich weiß auch nicht so, da müsste ich auch drüber nachdenken.
Lass uns noch mal kurz darüber sprechen. Wir haben ja vorhin schon einen bildmächtigen Autor gehabt mit Pogacar. Das ist hier auch so, dass es voller Bilder und Vergleiche steckt in Reinefels Gedichten, aber sie unterscheiden sich ganz grundsätzlich. Das ist ein völlig anderes Material und auch eine andere Verfahrensweise. Könnte dazu vielleicht jemand noch was sagen von Ihnen?
Also aus meiner Sicht unterscheidet sich auch deswegen, also Sie können das dann wahrscheinlich noch viel umfassender begründen, sofern Sie der Meinung sind, sie unterscheiden, weil Marieke Lükas Reinefeld sich schon an einem Thema sehr abarbeitet, also sozusagen der Identität, Identitätsfindung. Und da ist Pogacar, da geht es um 100.000 Sachen und noch eine obendrauf. Ja? Also das ist für mich ein großer Unterschied. Und man sieht ja auch einfach mal typografisch, ja, dass das also sehr kompakt ist und sehr organisiert und das wirklich in einem ganz strengen Sinn behandelt. Also es ist für mich nicht im Sinne von langweilig, aber es ist monothematisch, ja.
Ja, das würde ich nicht ganz sagen, denn was originell ist, finde ich, ist tatsächlich diese Welt des Dorfes. Und diese Welt des Dorfes, die spiegelt, wie eng das Zusammenleben mit Tieren ist. Und das Zusammenleben mit Tieren wird oft sehr anatomisch. Also es wird manchmal fast so, als hätten wir da einen Praktikant, eine Praktikantin beim Tierarzt. Und das habe ich selten gelesen, in dieser Anschaulichkeit und auch dieser Wucht. Also das ist
völlig richtig, aber es wird immer in Bezug auf diese Selbstfindung und auf die Frage, wer bin ich, was bin ich, dieser kleine Kosmos entworfen. Ja, ja?
Aber das ist
und das ist ja auch eine große Intensität, das gefällt mir ja. Ja? Wir wurden ja nur nach den Unterschieden gefragt, also das wäre einer für mich.
Im Übrigen kann man nachlesen, wenn es noch stimmt, dass Marieke Lükas Reinefeld immer noch bei einem Milchbauern arbeitet, zwar nicht auf dem Bauernhof der Eltern. Also es gibt da offensichtlich auch eine Attraktion des animalischen, des fraglosen Daseins.
Ein fraglos akzeptieren.
Ja, fraglos, ja, genau, das war auch mein Wort nicht, jetzt.
Fragen, wer bist du eigentlich? Soll ich dich mit sie oder mit er ansprechen? Mhm. Ja?
Ja. Ja, diesbezüglich gibt es, glaube ich, ein Gedicht, das offenbar nachher dazugekommen ist, ein Abschlussgedicht, wo das noch einmal thematisiert wird, als Wunschtraum die Selbstverständlichkeit, also dass man nicht ununterbrochen sich entscheiden oder etwas erklären muss. Jetzt paraphrasiert, das wird noch einmal zum Thema. Mir fällt eigentlich jetzt noch eine Gemeinsamkeit ein, nämlich die Ironie. Also obwohl das, ich finde das Wort Passionsgeschichte sehr passend, obwohl das wirklich eine Passion darstellt und eigentlich eine tödliche Gefahr beschreibt, denn es ist immer wieder vom Sterben die Rede und vom Sterben als Ausflucht, als Möglichkeit, endlich seine Ruhe zu haben. Also hier schreibt jemand, der wirklich gefährdet war oder ist. Und obwohl das so ist, gibt es diesen Galgenhumor und diese ironischen auch Sichtweisen auf das eigene Verhalten. Und das finde ich erstaunlich. Dazu gehört ja Souveränität, wenn man eigentlich leidet, und zwar nicht verzweifelt. Also es spricht Verzweiflung und gleichzeitig oder fast gleichzeitig ein souveränes damit fertig werden aus den Gedichten.
Er beherrscht auch die große Kunst der Pointe, Entschuldigung. Ja. Das sieht man oft an den Enden der Gedichte, wo man noch, dann nochmal da steht und sagt, ups, da ist das jetzt also hingegangen.
Ich möchte es sehr unterstreichen. Also da gibt es auch vielleicht im Vergleich zu Bogaccia, da gibt es dann Verse, wie ein Gedicht beginnt, Hochhäuser sind über die ganze Stadt verteilt wie Sprungbretter. Wenn man jetzt weitergehen würde mit Pogacar, würde jetzt jemand da runterstürzen, zerschmettert sein, viele Wunden würden da sein. Jetzt mal überspitzt gesagt, was macht er? Das geht weiter, der kleine Moment des Schwebens ist zu kurz, als dass er die Landung wert wäre. Es wird sofort zurückgenommen, ne? Und gesagt, eigentlich das ist so eine Kafka-Geste. Ne? Er hätte sich umgebracht, wenn es nicht so sinnlos wäre, sich umzubringen. Das finde ich wirklich groß.
Ja, es gibt auch noch andere Themen. Also ich habe mir ein Gedicht notiert, das heißt, hier wird jemand vermisst. Und da geht es darum, wie sich ein Haus verändert, wie sich eine Umgebung verändert, wenn eine Familie jemanden vermisst, wenn jemand gestorben ist. Und zwar an Details, an Gerüchen. Das ist wirklich ein absolut unsentimentales Gedicht, wo man merkt, es ist wirklich schwierig, immer sich zu überlegen, aus welcher Perspektive die Gedichte entstanden sind, hat schon auch einen Blick für die Außenwelt, für das Leiden anderer, also nicht nur für die eigene Problematik.
Marieke Lückers Reinefeld, Kalbskummer, Phantomstute, aus dem Niederländischen übersetzt von Ruth Löbner. Der Band ist zweisprachig und im Suhrkamp Verlag erschienen. Wahrscheinlich kennen Sie alle das Spiel. Literatur-Nobelpreisträger aus Italien zum Beispiel. Und wem würde er einfallen? 1975 ausgezeichnet. Den berühmtesten Band seines lyrischen Schaffens hat er bereits 1925 veröffentlicht, Ossi di Seppia. Er war Journalist, er arbeitete als Bibliothekar, er übersetzte unter anderem Shakespeare, Eugenio Montale. Dagmar Leupold, warum empfehlen Sie uns seine Gedichte?
Weil ich sie sehr gut finde, weil ich sicherlich auch eine ausgeprägte Neigung zu Italien habe und weil ich glaube, dass er nicht genügend gelesen wird. Der Band, um den es geht, Was bleibt, wenn es bleibt, übersetzt von Christoph Ferber mit einem Nachwort von Georges Günthert, umfasst das gesamte Werk von 1920 bis 1980. Also Ossi di Seppia, Tintenfischknochen ist, glaube ich, 1925 erschienen, aber die früheren Gedichte sind in dem Band enthalten. Ich finde übrigens Le Occasioni, die Gelegenheiten, genauso wichtig. Es gibt sozusagen einen kleinen Schwenk im Werk, nicht weg von der Natur, aber nicht mehr allein. Naturbilder oder auch La Bufera, der Sturm, 1956, sind noch ganz großartige Sammlungen. Die Übersetzung ist überwiegend gut und ich finde es einfach verdienstvoll, dass nochmal so ein Gesamtwerk angegangen wird. Das Nachwort ist sehr lesenswert. Ich bin nicht mit allen übersetzerischen Entscheidungen einverstanden, aber was mir eben sehr gefällt und was in der Auswahl vorkommt, ist, warum Montale aus meinem Sicht ein Dichter von großem Rang ist, auch wenn man ihn mit seinen Zeitgenossen vergleicht. Ich lese seine Gedichte, übrigens Selbstauskunft, er hat über sich gesagt, scabro ed essenziale, also spröde und wesentlich. Das sind karge Texte, so karg wie die Natur, die er evoziert, nur schlichte Realien, Agave, Felsen, Sonneblumen. Und das ist schon auch ein Einspruch gegen die pathetische Sprache eines D'Annunzio, gegen den Futurismus, gegen den aufblühenden Faschismus in Italien. Wir sind in den 20er Jahren. Und das ist einfach ein wunderbares Antidot. Die Naturbilder sind niemals idealisierend oder romantisch, sondern eher entschlackt und eben wirklich spröde. Die Illusionslosigkeit der Befunde ist wirklich als Gegenbewegung zu lesen zu diesem Fackellaufen, Fackeltragen, zu den exaltierten rhetorischen Gesten vieler seiner Zeitgenossen. Ein ganz zentrales Motiv, das man, glaube ich, auch in dem Gedicht, das wir abschließend hören werden, bei Montale ist, was er selbst genannt hat, das Male di vivere. Kannst du übersetzen mit die Unlust des Lebens. Und er sagt, dieses Male di vivere oder das Unbehagen am Leben ist, ich zitiere aus einem ganz frühen Gedicht, meriggiare pallido ed assorto, also meandern, blass und zerstreut. Das Leben als ein Wandern entlang der Mauern, auf der die spitzen Scherben glühen. Und das ist, glaube ich, eine sehr treffende Zusammenfassung, die er selber poetisch liefert. Und gleichzeitig ist er trotz dieses Male di vivere kein Pessimist, auch nicht defätistisch, sondern es beschreibt eher sozusagen eine innere Emigration. Deswegen gilt auch er als der wichtigste Vertreter zusammen mit anderen, Mario Luzi zum Beispiel, als Vertreter der Ermetici, der Hermetiker. Also die Reaktion sozusagen auf die politische, gesellschaftliche Realität ist eben diese innere Emigration, aber eben auch eine große Zuwendung zur Natur. Das, glaube ich, aus dem Gedicht die Agave hervorgeht.
Die Agave auf dem Felsen. Mit deinem rasenden Wehen, Scirocco, versenkst du die trockene, fahle Erde. Und oben am Himmel zieht zwischen blassen Lichtern eine bauschige Herde von Wolken dahin und verliert sich. Betroffene Stunden, Schauder eines Lebens, das dahin rinnt wie das Wasser zwischen den Fingern. Ereignisse niemals ergriffen, hell-dunkel, Aufruhr der unfesten Dinge der Erde. O dürre, flatternde Flügel der Luft, nun bin ich die Agave, die sich festklammert an der Kluft eines Felsens und den Fängen der Algen entflieht und dem Meer, welches weite Schlünde aufreißt und Klippen umschlingt. Und im Gären jeder Essenz verspüre ich heute mit meinen verschlossenen Knospen, die niemals mehr aufspringen, meine Unbewegtheit als Martha.
Danke, Birgitta Assauer. Ich sag's nochmal, auch wenn Dagmar Leupold den Band eben schon erwähnt hat, ein Querschnitt aus dem lyrischen Schaffen zwischen 1920 und 1980 von Eugenio Montale ist in der Dietrichschen Verlagsbuchhandlung unter dem Titel »Was bleibt, wenn es bleibt« erschienen, zweisprachige Ausgabe, übersetzt von Christoph Färber. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Buchtitel finden Sie auch auf der Website von deutschlandfunkkultur.de. Soweit also für heute im lyrischen Quartett aus dem Lyrikkabinett in München. Birgitta Assauer danke ich ganz besonders für die Lesung der Gedichte und für die Diskussion. Jan Bürger, Dagmar Leupold sowie Daniela Striegel. Und am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Walster.